Da sind wir. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ja, dann herzlich willkommen zur Podcast-Klinik. So, ich schau mal eben hier. Ihr hört mich, ja? Mal kurze Rückmeldung.
Jo, wir hören dich.
Ja, wunderbar. Sehr gut. Danke. Sehr schön. Also, kurz und knapp, wir steigen direkt ein. Es geht ja um eure Fragen oder Aspekte, die euch interessieren. Und ich hoffe, dass wir hier ein bisschen Klärung reinbringen. Sicherlich nicht nur von meiner Seite, sondern ihr könnt natürlich gerne auch eure Erfahrungen dazu teilen. Insofern, wer immer beginnen möge, beginne. Hat jemand einen Patienten mitgebracht, eine Frage?
Ich frage einfach mal, was damit losgeht.
Ja, sehr gut.
wir hatten vorhin, ich glaube, du warst auch in der anderen Session eben mit drin, zum Thema Storytelling. Und da ging es auch so ein bisschen um Atmosphäre im Podcast und wie kann ich den atmosphärischer machen. Und da war die Frage, die ich mir so stelle, wie kommt ihr eigentlich an Sounds ran? Wo holt ihr die her? Habt ihr da eigene, also holt ihr die aus offiziellen Quellen oder kauft ihr die für teuer Geld irgendwo ein? Einfach da ein paar Tipps, wenn ihr Soundschnipsel sucht, wo holt ihr sowas her?
Mhm. Ja, da können wir sicherlich gut hier schon gemeinsam Quellen austauschen. Also vielleicht die erste Antwort, es ist natürlich immer am schönsten, wenn du die Sounds selber aufnimmst. Also wenn du eigentlich der Erschaffer bist. Deswegen manchmal gibt es die Möglichkeiten, einfach eben selber Dinge einzufangen. Ich habe hier so einen kleinen Audiorekorder, so ein Zoom H6, mit dem ich eigentlich auch immer irgendwo unterwegs bin. Und das ist mal die eine Form, um zum Beispiel atmosphärische Dinge aufzunehmen. Gebt mal ein kleines Beispiel. Wir reden jetzt natürlich über den einfacheren Fall. Es gibt irgendwo ein Präsenzrecording. Also man trifft die Person auch. Was ich da ganz gerne mache, ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein Firmengebäude betrete, dass ich dann quasi mit meinem H6 einfach diesen Prozess mitschneide. Also die letzten 20 Meter auf dem Weg bis zum Firmenportal, dann gehst du durch die Drehtür, dann ändert sich der Sound und dann gehst du zum Beispiel zur Anmeldung, zum Tresen. So, das ist so eine kleine Sequenz, das sind vielleicht 30 Sekunden, die man, wo ich natürlich nichts sage, sondern wo es nur eben Originalton ist. Und so ein Soundbed kann man wunderschön unter eine Anmoderation legen, weil sie im Grunde wie im Hörspiel die Atmosphäre aufzieht, während du im Off später zum Beispiel drüber sprechen kannst und sagst, ich war auf dem Weg und treffe heute ja, und war schon sehr gespannt auf dieses Thema oder wie es da so sein wird. Ja. So, das sind also immer die Best Cases, wenn die Geräusche selber aufgenommen und mitgeschnitten werden. Wenn man natürlich sich mal aus der Konserve bedient, dann gibt's halt zwei Wege. Es gibt sozusagen den offiziell und lizenzierten. Ich persönlich nutze hier eine Plattform, die heißt Epidemic Sound. Das ist eine Plattform, die sehr hochqualitativ auch Musik vor allen Dingen nutzt, damit das eben nicht klingt wie in jedem dritten Podcast.
So, sorry, wie hieß die nochmal?
Epidemic. Ich pack den Link auch gleich in den Chat. Also
Epidemic Sound. Genau, pack den Link mal in die Shownotes rein hier.
Pack ich da rein, genau. Epidemic Sound. Das ist eine schwedische Plattform, die wirklich großartige Musik bieten und eben auch Sounds. Und da kostet der komplette Zugriff, den ihr für euren Podcast lizenzieren könnt. Und das heißt auch, das ist auch lizenziert, wenn der Podcast dann auf Spotify, auf YouTube und auf welcher Plattform auch immer veröffentlicht wird. Da bekommt ihr den kompletten Zugriff. Das kostet 13 Euro im Monat. Ja, und da gibt es auch eine große Sounddatei. ja, wo ihr wirklich wildern könnt. Also das mache ich so. Und dann off the record sozusagen gibt's noch den nicht lizenzierten Teil. Da muss ich gestehen, manchmal ziehe ich mir auch einfach gewisse Dinge aus irgendwelchen YouTube-Videos. Ja, also nutze halt Plattformen wie iTube zum Beispiel, um mir aus einem beliebigen Video die Audiospur rauszuziehen. Und manchmal ist das nur ein Schnipsel, der irgendwo reinkommt. Und dann ja, gibt's auch bei mir 2% der Fälle, die nicht lizenziert sind, die irgendwo auftauchen.
Mhm. Gut, Epidemic Sound war ein guter Tipp, glaube ich. Mhm. Sieht gut aus, ja. Alternativ hat, was ich jetzt ein paar Mal benutzt habe, wahrscheinlich auch eher off the record zu nennen, ist die YouTube Audio Take. Da gibt's ja auch so eine, wenn man den Zugriff auf das YouTube Studio hat, kann man da auch Audio Sounds rausziehen. Da gibt's, die sind meistens ein bisschen, naja, nicht so schön wie die von Epidemic Sound wahrscheinlich. Aber für hier und da reicht's einfach, wenn man mal kurz was braucht, aber es war eben nie so zufriedenstellend, dass ich gesagt habe, okay, das ist richtig gut, was ich jetzt da gefunden habe.
Ja.
Daher Epidemic Sound war ein guter Tipp.
Mhm. Und wie gesagt, macht ruhig eigene Sachen. Das klingt irgendwie erstmal ein bisschen ungewöhnlich, aber das sind eigentlich fast noch die wertvolleren Dinge. Klar, wenn du jetzt nur über digital und über die Entfernung rekordest, dann ist das ein bisschen limitiert. Aber man wundert sich, die Welt ist voller Atmosphäre, man muss die einfach nur mal einfangen. So, Christian, mach einfach. Ich glaube, wir können das ziemlich spontan gestalten. Nächste Frage. Oder Anmerkung dazu. Christian, du hattest die Hand gehoben, aber...
Ich habe das Mikro nicht angestellt, sorry. Christian von der Pola. Ich wollte nur hinzufügen, Soundly als Plattform funktioniert auch für Soundeffekte. Da ist weniger Musik dabei, sondern Effekte in alles, was man, egal ob es irgendwie Laufen auf Holzboden ist, Laufen im Wald oder eben auch eine Crowd in der Stadt oder im Park oder ähnliches, kann man da alles machen. Glaube ich, kostet 10er im Monat oder 12 Dollar. Ist eine super große Datenbank, nutze ich sehr gerne. Genau, und ich wollte noch mit auf den Weg geben, man kann so Atmosphäre auch super mit einem Lavalier-Mikrofon, mit einer Kugel aufnehmen. Und wenn man in lauten, also wenn man zum Beispiel jetzt in einer Stadt unterwegs ist oder so, dann bieten sich auch so 32-Bit-Recordings total gut an. Das wollte ich nochmal mit auf den Weg geben, weil man sozusagen nie ins Clipping kommt, wenn man laute Umgebungen hat.
Versteht das jeder technisch oder magst du nochmal kurz erläutern, das letzte?
Wollte ich gerade sagen, sag nochmal zwei Worte dazu. Also Clipping, okay, ja, habe ich verstanden. 32-Bit muss vielleicht nochmal zwei Worte zu sagen, also zumindest für mich, oder du erklärst es vielleicht mal ganz.
Genau, also es gibt, also wenn man normale Aufnahmegeräte benutzt, dann kommt man irgendwann an eine Gain-Schwelle, sage ich mal, wo alles verzerrt, also wo es ein Limit gibt an Lautheit. Und die 32-Bit, in der Regel nehmen wir mit 16 oder 24-Bit auf, das ist sozusagen wie das Audiosignal sozusagen zusammengesetzt ist, wenn man das so will. Und es gibt 32-Bit-Recorder, die haben ein Headroom, also sprich eine Möglichkeit, Dinge aufzuzeichnen, der von hier bis zum Mars geht. So, also man kann ganz große Lautstärken einfach damit aufnehmen, ohne dass irgendwann an diese Schwelle der Lautheit kommt. Und in der Nachbearbeitung kann man das dann sozusagen alles normalisieren. Das heißt, man hat dann normale Lautstärke und dann kann auch ein LKW vorbeifahren, ohne dass es dann die ganze Zeit irgendwie unhörbar ist sozusagen.
Sehr gut. Sehr gut. Also wenn ihr mal einen Überschallknall rekorden wollt, würde ich euch empfehlen, einen 32-Bit-Rekorder am Start zu haben. Gut, weitere Fragen. Ich gucke hier, wo noch Hände sind.
FH. Ich bin FH, bin die Françoise. Ich habe eine Frage, ich weiß nicht, ob das jetzt hier gut passt, aber ich mache auch ziemlich viele Podcasts und das mache ich auch gerne, aber mein großes Problem ist, dass ich mit der, also ich mache Audiobearbeitung mit, ich hoffe, es wird so ausgesprochen, Audacity. Und ich suche schon ganz lange irgendeine Schulung, weil ich das Gefühl habe, ich müsste mich in der Audiobearbeitung echt noch verbessern. Die Frage ist, wo finde ich sowas? Also ich hänge jetzt auch nicht an dem Programm, ne? Aber ich suche schon ganz lange und ich finde eigentlich immer nur so ganz, ganz anfängerorientierte Sachen. Ich bräuchte aber ein bisschen was für mein Level und ja, finde halt nichts, ne?
Advanced sozusagen. Ich will mal eben gucken. Also die findet man natürlich und ich glaube, das ist auch sehr gut investierte Zeit, denn die alte Binsenweisheit stimmt natürlich auch für die Podcasts. Die eigentliche Sendung entsteht im Schnitt. Mhm. Und auch sowas, wie wir gerade gesehen haben, das Spielen mit Atmosphäre und sich da jetzt nicht stundenlang zu verlieren, ja, in den ganzen Details. Das ist natürlich dann die Kunst. Also ich habe jemanden, von dem ich ziemlich sicher bin, dass sie auf dem tatsächlichen Advanced Level auch mit Audacity das macht. Die gute Frau heißt Brigitte Hagedorn. Mhm. Also die hat eine Website audiobeiträge.de. Mhm. Und Brigitte ist eine Podcasterin auch schon seit Jahr und Tag. Und sie ist, also sie hat auch einen guten Newsletter, by the way, den ich empfehlen kann. Da sind tatsächlich auch für Fortgeschrittene immer wieder gute Blogbeiträge und Tipps drin. Und Brigitte arbeitet mit Audacity, soweit ich weiß. Mhm. Bei mir ist nämlich zum Beispiel genau das andere Thema. Ich arbeite halt mit GarageBand. Und da würde ich mal behaupten, kenne ich wahrscheinlich 98% aller Features, aber ja, wo das Ding jetzt beim Audacity-Menü ist und so weiter, das sollte dann jemand machen, der in der Umgebung 98% kennt und die würde ich dir mal ans Herz legen.
Nee, habe ich aufgeschrieben, vielen Dank.
Also insofern, ja, die Frage war hier genau richtig. Ergänzung, Christian.
Genau, ich wollte noch mal ergänzen, weil ich Audacity gehört habe und dann klingelt es bei mir immer in den Ohren. Ich glaube, Audacity hat meines Wissens den Betreiber gewechselt und irgendwie munkelt man, dass da jetzt auch Daten abgegriffen werden. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Und ich empfehle tatsächlich immer Ultraschall als DAW zu nutzen. Was allein den Vorteil hat, dass man non-destruktiv arbeiten kann. Also wenn ich beispielsweise in Audacity etwas lösche aus meiner Quelldatei, also im Schnitt, dann ist das tatsächlich auch weg. Und mit anderen Programmen ist das eben nicht so. Das heißt, die Quelldatei bleibt erhalten und ich kann damit immer wieder weiterarbeiten. Und es ist wird immer weiterentwickelt. Ultraschall ist auch tatsächlich für Podcasts konzipiert. Und im Sendegate, das ist ein Forum, da wird dir einfach immer geholfen, wenn du irgendwelche Probleme oder sowas hast. Und es gibt bei YouTube von Rolf Stockmann, der der Kopf der Projektgruppe ist, auch immer wieder Videos, wie man Dinge tut, sozusagen.
Ist das gratis oder kostet das?
Das ist per se erstmal gratis, weil es auf der Basis von Reaper, also es, der Winamp-Gründer oder Winamp-Betreiber von früher, der hat Reaper gemacht und der nimmt dafür $60, glaube ich, oder 69 ich glaub, Dollar
ein. Sind's jetzt.
65.
Wenn du kein Geld verdienst damit.
Genau. Aber naja, mit dem Augenzwinkern kann man sagen, dass diese Testlizenz, die man da am Anfang hat, auch nie ausläuft. Mhm. Also es ist kostenlos, aber es ist cool, die Entwickler zu unterstützen.
Okay.
Absolut. Mal so als Frage in die Runde, würde mich ja interessieren, mit welchen Plattformen arbeitet ihr denn aktuell?
Also, was nutzt ihr? Hat mir vielleicht eben schon gehört, weil ich den Preis genau kenne. Ich nutze tatsächlich auch Reaper mit Ultraschall jetzt seit geraumer Zeit und muss sagen, ich will auch nirgends anders mehr hin, irgendwie, weil das einfach gut funktioniert, auch eine gute Integration ist, auch auf Podcasting ausgerichtet ist. Export funktioniert sehr einfach, Schnitt funktioniert gut und wie schon gesagt, es verschwindet nicht einfach irgendwas und man denkt dann, Mist, jetzt habe ich das gelöscht. Mhm. Von daher ist zu empfehlen. Man muss ein bisschen einfummeln erstmal, aber das muss man, glaube ich, immer bei Software. Von daher, also große Empfehlung von mir, auf jeden Fall.
Der Rest?
Auch Ultraschall.
Aha. Ich benutze von Adobe Audition. Mhm.
Wie zufrieden bist du damit? Weil das hatte ich auch schon mal überlegt, darauf zu wechseln. Ist das für Podcast okay oder ist das kompliziert? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein bisschen wie Final Cut und Co.? Oder?
Ja, also ich finde es eigentlich echt ähnlich, weil generell bei Adobe ist ja immer alles so ungefähr. Also man, wenn man die einen Programme beherrscht, dann kommt man eigentlich mit fast allen Programmen von Adobe klar, würde ich mal behaupten. Von daher finde ich das super praktisch.
Und machst du da nur Schnitt oder auch direkt das Recording drin?
Nee, nur Schnitt.
Ach so, gut. Der Vorteil, aber Recording würde auch direkt funktionieren wahrscheinlich, oder?
Also ich muss sagen, ich habe das erst zum zweiten Mal da drin geschnitten. Also ich übernehme quasi gerade den Podcast aus einer Agentur und deswegen bin ich da ein neuer Quereinsteiger. Und so die Basics funktionieren halt super.
Okay, ja, weil ich habe jetzt, mein Prozess ist so, dass ich direkt auch in Reaper nochmal mit aufzeichne. Also das heißt über Ultraschall, was auch immer. Ultraschall ist ja eigentlich nur Skin, also eigentlich ist es ja Reaper. Von daher, das finde ich eben ganz praktisch, dass ich quasi, ich habe meine Hardware-Aufnahme laufen und parallel in der Software kommt, wird das eben auch mit ausgegeben und kann ich da auch direkt mit aufzeichnen und habe es direkt drin und leg direkt dann in der Software los mit dem Schnitt. Also das fand ich bisher ganz praktisch. Hatte bisher auch nur eine Situation, wo es mal in die Hosen gegangen ist. Das war natürlich ein bisschen blöd, aber...
Also wir haben irgendwie so ein Mischpult und dann hängen wir halt die Mikrofone dran, dann nehmen wir den Podcast auf und am Ende landet das Ganze auf dem Stick und so kommt das erst auf den PC.
Ja, okay. Ja, bei mir hängt das Mischpult, also ich habe einen Rodecaster Pro. Das hängt quasi direkt am PC oder in dem Fall am Mac mit dran und liefert quasi die einzelnen Spuren direkt an den Reaper aus. Und das ist eben finde ich sehr praktisch, weil ich sehe während der Aufnahme auf dem Bildschirm direkt, wie das mitläuft und sehe auch die Pegel, die ankommen. Also von daher, ich kann damit ganz gut arbeiten aktuell.
Dann steht dein PC auch in einem guten Raum, wo guter Ton auf jeden Fall ist. Wir
ja,
müssen
ja.
Den Keller aufnehmen.
Nee, wir haben, erzähle ich nachher ja auch in der Session kurz noch ein bisschen, wir haben mittlerweile ein eigenes Studio eingerichtet in der Bank, was nicht nur für Podcasting ist, sondern auch für Videoaufnahmen dann entsprechend. Also von daher, das schon reicht schon.
So, ich sehe noch ein paar andere Hände oben. Wie gesagt, wir sind ja hier zu zehnt, also stellt gerne eure Fragen oder Ergänzungen rein.
Also ich wollte nur sagen, dass ich auch mit Audacity arbeite, allerdings gerade umschwenke beziehungsweise mir auch gern Reaper anschauen möchte. In der Blase, wo ich arbeite, ist Audacity ganz schön verrufen. Also so, was, du arbeitest mit Audacity? Du kannst dir wohl nichts leisten oder so. Also es hat so ein bisschen, ich will nicht sagen so einen Ramschi-Ruf, aber... Ich finde es gut. Also ich habe die letzten 4 Jahre damit gearbeitet und bin generell zufrieden damit.
Mhm. Wie ist es denn mit Kapitelmarken? Also kein Audition, / Audacity überhaupt Kapitelmarken und Kapitelbilder an Kapitelmarken anhängen?
Da musste ich jetzt lachen, weil ich überhaupt nicht weiß, was das ist.
Also ich weiß, was das ist, aber um ehrlich zu sein, habe ich es mit Audacity noch nicht gemacht.
Also Audition kann es. Julian, genau, du hast auch schon gerade geschrieben im Chat. Bei Audacity weiß ich es nicht tatsächlich, muss ich gestehen. Aber wir klären mal kurz auf, was es ist. Ja. Also man hat die Möglichkeit, einen Podcast, gerade wenn er länger ist, mit in Kapitel zu unterteilen und dann auch Marken bei den entsprechenden Zeitpunkten zu setzen. Das ist vor allen Dingen dann gut, ähnlich wie in einer Playlist, wenn man an einer Stelle vielleicht sagt, ach, das überspringe ich jetzt mal. Wir hatten in der Vorsession so die Frage, ach, Gastvorstellung, ja, will ich das hören, ja, nein, Anmoderation, vielleicht möchte ich gleich zur Kapitelmarke Beginn des Interviews kommen. Mal ein simples Beispiel. Und solche Sachen sind eben sehr praktisch. Und die werden dann in der Software gesetzt beziehungsweise das Programm muss sie unterstützen, möglichst auch gegebenenfalls sogar mit ergänzenden Grafiken, um sie dann richtig auszuliefern, damit sie bei Spotify und Apple und Co. Dann auch richtig zur Verfügung stehen und man sie im Podcast-Player dann auch nutzen kann. Also offene Frage nochmal, weiß jemand, wie das bei Audacity ist oder nicht ist? Sonst wäre es ein Google-Auftrag, mal zu suchen. Ja, offensichtlich können wir es hier gerade nicht lösen. Ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Aber ich bleib da nochmal. Christian, machst du das sehr intensiv, Kapitelmarken setzen?
Ich mache das nur. Ich mache selber einen Podcast, der 1,5 Stunden geht, 90 Minuten. Und mir ist wichtig, dass die Hörenden eine Orientierung bekommen. Und es ist mir auch deswegen wichtig, weil ich es thematisch unterteilen kann. Und ich mache es mittlerweile für Apple Podcasts tatsächlich auch, weil Apple Podcasts keine Kapitelbilder mehr ausliefert. Wenn man aber die Kapitelbilder direkt an die Kapitelmarken anhängt, dann funktioniert es. Ich habe auch noch ein zweites Format, wo ich mit Menschen draußen spazieren gehe und mit ihnen spreche und ich begleite das Ganze mit einer Fotostrecke. Und dann kann ich beispielsweise ein Foto an die Kapitelmarke anhängen und dann wissen die Hörenden, die sehen dann auf dem Display, ah cool, hier ist er gerade. Deswegen nutze ich das tatsächlich sehr und ich mache hin und wieder auch Links an die Kapitelmarken. Also wenn es jetzt darum geht, keine Ahnung, wir sprechen über eine Studie, dann kann ich den Link zu der Studie direkt in die Kapitelmarke packen. Die ist zwar auch nochmal in den Shownotes, aber ich kann irgendwie per Klick direkt beim Hören direkt auf die Studie oder auf die Quelle, wie auch immer, wo man da hinlinkt, verweisen und ja.
Und wenn du, sag mal, du hast jetzt 90 Minuten einen Podcast, auch überwiegend Gespräch höre ich so ein bisschen raus. Wie viele Kapitelmarken hat dann so ein Podcast? Also in wie viele Teile, Kapitel unterteilst du das so circa?
Ja, das kommt aufs Thema drauf an, wie kleinteilig das auch ist. Also es können mal 20 sein, aber es können auch 10 sein. Wir haben jetzt ein Projekt für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gemacht. Auch da haben wir mit Kapitelmarken gearbeitet, weil allein ein Sprecherwechsel stattfindet. Also ja. Wir haben zum Beispiel pro Folge für, 2 Gäste beispielsweise und dann können wir das viel besser mit den Kapitelmarken auch trennen und strukturieren.
Ja, also ich glaube, aber das ist eine reine Bauchmeinung, so gefühlt, dass das noch nicht so häufig und so intensiv genutzt wird. Aber es ist ein gutes Instrument zur Struktur und was mir gefällt, ist deine, also ist überhaupt Gespräche sozusagen in Bewegung beim Gehen unterwegs aufzunehmen, Klammer auf. Das löst dann auch nochmal das ganze atmosphärische Thema, wenn du sowas natürlich machst. Dann brauchst du keine Konserve mehr, um dir irgendwelche Geräusche rauszuholen, dann lebt dieses Gespräch ja schon ganz anders. Und das dann da zu unterteilen und mit Fotos zu begleiten, finde ich eine spannende Idee. Vielleicht, da suche ich immer noch nach Ansätzen auch für die Audiografie, also da, wo es wirklich um Lebensgeschichten geht, weil in dem Moment, in dem ich dann unterwegs bin, schaffe ich es nicht, nebenbei noch Bilder zu machen. Machst du die dann selbst oder hast du dann noch jemanden, der das begleitet?
Ich mache das selber. Also ich bin ausgestattet mit einem F2 und der Gast auch. Und dann gehen wir einfach los. Mhm. Und dann mache ich währenddessen einfach Bilder. Völlig ungeniert auch tatsächlich. Ich sage dann irgendwie, ich mache jetzt hier ein Bild. So. Also das, der Hintergrund ist, ich möchte die Hörenden mitnehmen auf diese Reise, also auf diesen Spaziergang. Und deswegen, also ein Schnitt, also es wird auch so gut wie gar nicht geschnitten, weil durch die Atmosphäre das so gut wie immer auffallen würde, wenn ich da jetzt großartig schneiden würde. Ja. Es bleibt halt irgendwie alles so, wie es ist und es hat irgendwie auch einen ganz netten Charakter. Was ich mache ist, ich mache das so ein bisschen stereomäßig, also links, rechts. Und ich habe mir ein Plugin besorgt, womit ich grundsätzlich in der Lage bin, 3D-Audio zu machen. Mhm. Und das benutze ich relativ rudimentär, um so ein paar Effekte einzustreuen, sodass man mehr so einen binauralen Charakter hat beim Hören auch.
Gibst du mir mal ein Beispiel für so einen Effekt, wo du es dann nutzt? Also ist das ein Fahrradfahrer, der an euch vorbeifährt von rechts nach links, oder wo setzt du sowas ein? Das 3D meine ich.
Genau, also da bin ich jetzt noch nicht so weit fortgeschritten. Also ich würde es wahrscheinlich so machen, dass ich mich ich bin da noch am probieren. Grundsätzlich mache ich so, dass ich das in der Post-Production so mache, dass einer links, einer rechts so ein bisschen gehört wird. Mhm. Genau, und wenn jemand an uns vorbeifährt, dann wird das ja über beide Mikrofone aufgenommen. Das heißt, die Bewegung ist ohnehin da. Da muss man eigentlich gar nicht mehr so arg viel machen. Und ich möchte aber, und das geht mit Reaper beispielsweise, das geht mit Audition sicherlich auch, du kannst in diesem Plugin den Punkt, wo man das hört, sozusagen verschieben. In der Höhe, in der Weite und so weiter, also in X, Y, Z-Achsen. Und das kann man in so eine Automationsspur machen. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn jetzt jemand spricht, dann kann ich einfach diesen Punkt beispielsweise bewegen. Und das wird in die Automationsspur live reingeschnitten. Und dann wird beim Abspielen genau diese Bewegung nachgeahmt. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt mit jemandem spreche und er geht um mich rum, dann kann ich das sozusagen bei ihm so simulieren, dass, als ob er um mich rumgehen würde, und die Hörenden würden genau das auch mitbekommen.
Ja. Ja, das, ihr habt doch gleich Fragen, ich halte auch gleich den Mund, wenn wir sagen, das ist tatsächlich etwas, was mich auch sehr bewegt, in der Kombination der natürlichen 3D-Atmosphäre, also da fährt ein Fahrrad irgendwie an euch vorbei und dann hast du so einen natürlichen Raumeffekt, und wo man gegebenenfalls ein bisschen in die Trickkiste greift, weil man eine bestimmte Absicht verfolgt, zum Beispiel eben sowas wie ein um mich herumgehen mal deutlich machen oder Dinge zu variieren. Hochspannend. Ja, eure Anmerkungen dazu? Oder Fragen?
Ich wollte gerne noch was fragen, und zwar zu diesem Thema mit den Kapitelmarkern. Wenn man dann Bilder hinzufügt, wenn ich jetzt über den, sagen wir, Otto Normalverbraucher Player höre, jetzt iTunes oder also Apple auf dem Handy oder zum Beispiel Spotify, wie ist es dann, werden da die Kapitelmarker angezeigt? Weil, um ehrlich zu sein, habe ich noch nie da in diesen Playern dann sowas in der Art gesehen.
Naja, kommt erstmal auf den Podcast drauf an, den du hörst, weil nicht jeder Podcast das drin hat. Also wenn du Alles Gesagt zum Beispiel hörst, dann frage ich mich, warum da in 8 Stunden Podcast keine Kapitelmarken drin sind, aber gut. Aber Lage der Nation zum Beispiel hat immer welche drin. Und wenn du anschaltest, die Folge, dann kannst du einfach hochswipen und dann kommen unten die Shownotes und die Kapitel. Die werden angezeigt. Und mittlerweile, und da wollte ich, das wollte ich Ingo nochmal sagen, von wegen Kapitelmarken sind nicht so verbreitet, würde ich uneingeschränkt recht geben. Mittlerweile kann Spotify aber Kapitelmarken darstellen. Und ich glaube, und auch relativ präsent, sobald du die Folge anmachst, siehst du oben die Kapitelmarken. Und ich glaube, dass das dazu führt, dass das jetzt mehr gemacht wird, weil es einfach jetzt so in die breite Masse kommt.
Ja. Also der Trick ist, im Moment muss man eigentlich noch etwas tun, um sie aufzurufen. Wahrscheinlich hast du sie deswegen kaum bemerkt. Aber das kann sich schon ändern, wie gesagt, Thema Spotify. Also ich wollte auch da noch mal sagen, es ist ein Plädoyer dafür, solche Dinge halt zu nutzen, weil sie halt zwei Möglichkeiten geben nochmal. Sie geben eine gewisse Möglichkeit, gerade längere Folgen auch zu strukturieren, also Strukturhilfe zu geben. Gebe nochmal zu bedenken, wir kommen immer mehr auch in eine Situation, wo jemand keine 90 Minuten am Stück zur Verfügung hat, um den Podcast von vorne bis hinten durchzuhören. Aber ein Podcast zum Beispiel in 2 oder 3 Sequenzen gehört wird. Klassiker ist ein Teil morgens auf der Fahrt zur Arbeit und vielleicht nach Feierabend auf der Rückfahrt den zweiten Teil. So, dann sind solche Strukturhilfen und gerade Bilder natürlich nochmal extrem wertvoll, weil sie dann sehr schnell funktionieren und sofort wieder Dinge präsent machen. Also das kann da schon helfen. Und ich finde es natürlich auch schön, mit diesen Dingen ganz offensiv zu interagieren. Also zum Beispiel in dem Gespräch zu sagen, dass du jetzt ein Bild dieser Situation machst und wenn ich möchte, dann kann ich mir dieses Bild auch angucken. Und das entscheiden dann ja Hörer oder je nachdem, was man möchte, ob man bei seinen eigenen Bildern im Kopf bleiben will oder ob man dann irgendwas sieht. Sonst hat man immer den anderen Teil, das ist ja auch gerne bei alles gesagt, die übliche Frage, ja, wir sind ja im Radio und jetzt müssen wir mal kurz beschreiben, was man gerade nicht sehen kann. Ne? Diese Ebene hebeln wir natürlich dann auch ganz bewusst auf. Okay, weitere Fragen oder Anmerkungen? Ich hätte sonst auch noch mal eine in die Runde aus dem ganzen Universum. Würde gern mal wissen, wenn ihr aktuell Gesprächsaufzeichnung macht über die Distanz, also eben wir nicht vom Luxus reden, mit jemandem gemeinsam vielleicht durch den Park zu spazieren und dabei die Aufnahme zu machen oder im selben Raum zu sein. Welche Plattform nutzt ihr da, um Gespräche aufzuzeichnen, Podcasts, Interviews oder Recordings zu machen über das Internet?
Also wir haben in dem anderen Podcast-Projekt, was ich mehr so, das ist ein Projekt Laber-Podcast, nutzen wir einfach Zencaster derzeit, weil es relativ einfach funktioniert. Ich weiß nicht, wer das Tool kennt, das ist eine Online-Plattform und man kann relativ easy viele verschiedene Menschen einladen und ob die jetzt ein gutes Mikro haben oder nicht, ist erstmal auch jetzt nicht so relevant und das Setup ist super einfach. Also von daher, das hat uns immer ganz gut gefallen und wir haben das eigentlich gerne genutzt. Wo ich jetzt dabei bin, ich möchte mich jetzt noch ein bisschen in Studio Link einarbeiten, weil das eben auch gut mit Reaper und Ultraschall integriert und von daher ist das so das nächste Ziel, was ich habe, dass wir dann auch in dem Privatpodcast quasi über den über Studio Link arbeiten und das möchte ich dann gerne auch für meinen beruflichen Teil etablieren, weil die, soweit ich weiß, mittlerweile auch so eine Lösung haben, die du sogar auf dem Handy nutzen kannst und das würde mir im beruflichen Kontext die Arbeit extrem erleichtern, weil in so einer Bank, da sind immer so riesen Anforderungen an Sicherheitskram und so weiter und wenn ich den Leuten dann einfach einen Link zuschicke, den sie auf ihrem Handy öffnen, dann umgehen wir das so ein bisschen, das Problem, weil sie dann eben einfach übers Privattelefon sich in den Podcast einschalten können. Und ich wäre trotzdem in meiner Reaper-Welt und hätte wahrscheinlich einen relativ guten Klang. So meine Vermutung. Ob das dann so ist, müssen wir mal sehen. Zencaster funktioniert recht gut. Mittlerweile haben die, glaube ich, auch Video dabei und die waren eine Zeit lang jetzt auch mal kostenlos. Ich glaube, das ist auch immer noch so, so pandemiebedingt. Aber wirklich relativ stabil. Also uns hat das immer ganz gut gefallen.
Ja, ich nutze den auch, den Zencaster. Funktioniert problemlos. Am Anfang hatten wir ein bisschen Probleme. Es ist hin und wieder mal bei Probeaufnahmen ist was verloren gegangen. Aber ich meine, ich habe einen Podcast, wo immer die beiden Leute, die immer die gleichen Leute sich unterhalten. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie Dritte damit klarkommen.
Also Zencaster, Studio Link haben wir schon gehört.
Ich benutze Studio Link seit Ewigkeiten eigentlich und werde heute um 16 Uhr meine erste Zencaster-Aufnahme haben. Der Punkt ist, Studio Link ist super, auch mit der Integration in Ultraschall und so weiter. Sobald man aber mit Firewall zu tun hat oder so, wird es halt ein bisschen schwieriger. Und da will ich auch nochmal Dirk, etwas auf den Weg geben. Mittlerweile funktioniert Studio Link auch mit so einem Weblink. Also man braucht nicht mehr das Tool, genau, das sondern man kann auch, das funktioniert gut. Allerdings auch wenn da eine Firewall oder ein VPN-Client ist, funktioniert es nicht immer. Das übers Handy zu machen funktioniert, aber du brauchst dann auch ein relativ gutes Mikrofon am Handy und da ist jetzt wieder, hast einen Lightning-Anschluss, hast einen Klinken-Anschluss, so, also das ist immer so ein Trick. Zencaster, glaube ich, funktioniert da einfach, ist barrierefreier, weil es diese Restriktionen nicht hat. Aber du hast
ja, natürlich aber bei das Firewall hast du dasselbe Problem. Also ich habe das schon ausprobiert. Die Firewall, die ballert bei uns alles raus. Also ich komme zumindest nicht an die normalen Rechner ran. Also auch da müsste ich irgendwie den Umweg über Privatgeräte gehen. Von daher das ist, glaube ich, Studio Link über diesen Smartphone-Hack, glaube ich, vielleicht die bessere Wahl.
Riverside gibt's sonst noch? Das Problem, was man halt hat, also wenn man so Corporate Podcast beispielsweise macht, ist halt der Datenschutz. Du legst deine Daten bei Zencastr halt auf den genau. auf den Server und die löschen das tatsächlich nur, wenn du das willst. Ansonsten ist das da ewig gespeichert. Und das ist für Corporate Podcast vielleicht nicht das Geilste.
Genau, also da sagst du schon ein wahres Wort, was ich nachher in der Session auch nochmal verwenden werde. Datenschutz, das ist also eigentlich die größte Hürde bei den ganzen Corporate Podcast Sachen. Also auch was Hosting angeht, fallen dir einfach irgendwie 98% aller eleganten, günstigen, schnellen Hosting-Plattformen weg, weil ne, Datenschutz.
Ja, ich darf vielleicht noch mal eine Alternative reinwerfen, die ich jetzt noch nicht gehört habe hier. Klingt ein bisschen kryptisch, heißt IBDTL. IBDTL ist eine britische Plattform und ist eine, die speziell ausgelegt ist, auch auf High Audio Quality. Also man kann da auch Bild zu nutzen, aber eigentlich ist es eine Plattform, die also ich kennengelernt habe vom Deutschlandfunk. Das heißt, die im Radiojournalismus genutzt wird, um eben auch Auslandssendestudios aufzubauen und Verbindungen. Und ich habe da zum einen Richtung Datenschutz. Das kann ich aber nicht mit letzter Gewissheit sagen, aber ich bin der Meinung, dass es dort so ist, dass man am Ende einen Download-Link bekommt und das Ganze nur eine gewisse temporäre Zeit zur Verfügung gestellt wird und dann gelöscht wird, weil im Journalismus hat man die gleichen Themen. Also das bleibt dann nicht ewig liegen. Und man hat tatsächlich auch manchmal unter schwierigen Datenleitungsbedingungen eine sehr gute Stabilität vor allen Dingen. Also ganz wenig damit zu tun, selbst unter schlechten, manchmal nur so Handyverbindungen, wirklich eine große Stabilität. Und auch natürlich technisch für die Hardware-basierten noch einigen Möglichkeiten mehr, die jetzt beim normalen Podcast vielleicht nicht interessant sind. Aber es ist eine Plattform, die kostet aufs Jahr, ich glaube, ungefähr 200 € im Abo, und ich bin damit ein Jahr quer durch Europa gefahren und habe teilweise wirklich von Campingplätzen aus Gespräche geführt und Sendungen gehabt. Also alles andere hat immer wieder die Grätsche gemacht. Das ist das Einzige, was wirklich unter allen Bedingungen funktioniert hat. Und deswegen vielleicht noch mal ein kleiner Geheimtipp, den ihr euch mal angucken könnt, habe ich auch hier in den Chat gepackt. Damit bin ich wirklich hochzufrieden, und wenn ihr eine gute Verbindung und gute Bedingungen habt, dann habt ihr wirklich eine Audioqualität, also jenseits der 256 Kilobit Geschichten, wo ihr wirklich also gar keine Artefakte mehr habt, die man sonst von Remote-Verbindungen kennt. Dann klingt das tatsächlich, als sitzt man nebeneinander.
Das heißt aber, wenn ich jemanden per Telefon zuschalte, weil das kam jetzt ja bei uns natürlich in der Pandemie auch dauernd vor, das geht ja bei dem Rodecaster Pro jetzt, zumindest ja. Geht's, ja. Ich kann das Telefon direkt da reinstöpseln sozusagen, oder ich mache das über eine Teams-Sitzung, die ich mir über USB reinhole. Aber die Soundqualität hängt ja im Wesentlichen dann auch davon ab, wie gut, also er soll ja auch ein Headset dann trotzdem verwenden, sonst ist er auch Schrott.
Wir wissen ja immer, das Thema Audioqualität hat mehrere Punkte.
Ja, genau.
Welches Mikro, wie dick ist die Datenleitung und was kann die Plattform, wie stabil läuft das? Aber unter all den Komponenten ist klar, wenn du jemanden hast, der einfach nur über normale Telefonverbindungen kommt, dann holt das die Plattform auch nicht raus. Aber hast du eben jemand, den du zum Beispiel da zuschaltest, über deinen Rodecaster denn direkt dran, dann hast du eben trotzdem eine High-Quality-Aufnahme. Und also das lohnt mal einen Blick, ist so ein bisschen, wäre mein Geheimtipp. Ja, also ich mache darüber tatsächlich auch Audiografie-Aufzeichnungen, Lebensgeschichten, Sessions, die dann teilweise ja auch gerne mal 2 oder 3 Stunden dauern können, ne? Ohne Probleme.
Naja, da muss ich ja wieder gucken, wo sitzt die Firma und
London.
Ja, okay.
Nicht mehr EU.
Muss ich gerade sagen, da wird es schon wieder schwierig. Es ist schon offshore sozusagen.
Was du machen kannst, ich weiß nicht, ob dir das hilft, du kannst mit StudioLink auch eine SIP-Adresse eingeben. Also ich habe das hier bei uns gemacht. Wir haben hier eine Fritzbox. Ich habe verschiedene Telefonnummern. Eine Telefonnummer davon nutze ich halt für eine SIP-Adresse. Sprich, die habe ich bei StudioLink eingegeben und kann jetzt vom Rechner einfach irgendjemanden anrufen. Also ich brauche keinen Roadcaster oder ähnliches, sondern mache das einfach über die Fritzbox. Ich wähle nur meine Quelle aus, also sprich nicht meine StudioLink-ID, sondern meine Telefonnummer und dann rufe ich da jemanden auf dem Telefon an. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber für das heimische Netzwerk vielleicht ein gangbarer Weg.
Für zu Hause ja. In der Bank wird es wieder schwierig, weil Telefonanlage, bla. Also das Corporate Podcast ist am besten alles mit externen Geräten. Also wir haben auch Standalone-Rechner und alles. Das hat alles nichts mehr mit der eigentlichen Hardware der Bank zu tun, damit wir einfach aus diesen ganzen IT-Fragen raus sind, auch hier Reaper und Co. Und das, da hätte ich sonst Riesenprozesse durchlaufen müssen. Was macht der genau und wo gibt er und welche Internetverbindung macht er auf und so. Also allein das Hosting über Podigy hat, bis ich das durch hatte, glaube ich, 8 Wochen gedauert.
Also was man machen kann, ist, das ist unser Notnagel, Zoom nutzen.
Ja genau, weil wir haben Zoom, jetzt auch schon im Teams das benutzt. Ne? Also wer
er hat's gesagt.
Aber Teams eignet sich tatsächlich nicht so gut. Also es kommt natürlich auch an, was hast du in der Bank, völlig verständlich. Du hast in Zoom, ja genau, da hast du halt nur eine Leitung, eine Spur, die du aufzeichnest. Bei Zoom hast du halt die Möglichkeit, verschiedene Spuren aufzuzeichnen. Das macht die Nachbearbeitung sehr viel entspannter. Das erfordert dann in Teams ja eine hohe Disziplin aller Beteiligten, sich nicht zu räuspern, wenn jetzt jemand spricht.
Ja, gut, okay, das ist klar. Aber da haben wir den Vorteil, dass viele der Podcasts natürlich die Vermittlung von Fachwissen drin haben. Das heißt, also wir haben irgendwelche, keine Ahnung, komplexen Themen, die ich vermitteln möchte und dann entsprechend ist natürlich auch viel geskriptet und sag ich mal, das ist ein teilweise sehr enges Drehbuch. Also es ist jetzt ja nicht so ein Laber-Podcast oder so, sondern da geht es ja wirklich dann um Inhalte, die auch auf eine gewisse Art und Weise vermittelt werden müssen, weil es einfach auch manchmal rechtliche Dinge sind, wenn sich irgendwas geändert hat in der Bankregulatorik oder so. Also auch sehr, sehr nicht spannende Sachen, aber gerade dafür ist Podcast eigentlich ganz gut. Aber deswegen haben wir so das Problem nicht mit diesem Räusper-Thema, weil eigentlich spricht dann auf eine Person und dann irgendwie Cut und dann kommt die nächste Person und stellt ihren Kram vor. Also von daher, das ist jetzt nicht so ein hochinteraktiver Podcast, wo man sich dauernd reinredet.
Okay, so, mit Blick auf die Uhr stelle ich fest, wir laufen auf die letzten 2 Minuten, insofern vielleicht die Chance, jetzt hier ein kurzes Resümee zu ziehen. Und zum anderen, wenn es jetzt hier im Hintergrund merkwürdige Geräusche gibt, dann eskaliert der Hund, weil das erste Kind aus der Schule kommt. Also passt gerade ganz gut. Ich möchte mich erstmal bedanken für eure Inputs, eure Fragen. Ich glaube, wenn ich mal so sehe, was dann immer wieder Herausforderungen sind, denen man beim Podcasten begegnet, dann ist Corporate Podcasting und diese Frage der Architektur sicherlich extrem spannend. Noch ein bisschen aus der letzten Session mitgenommen, auch immer Fragen, wie kann man den Podcast interessanter gestalten, Stichwort Storytelling und auch der Umgang mit Elementen aus Hörspiel und eben Leben im Sinne von Atmosphäre. Was mir sehr gut gefällt, sind einfach mal zu experimentieren mit solchen Formaten wie Gespräche führen, Podcasten, im Grunde beim Spazieren gehen. Das nehme ich mit. Und ansonsten sind wir natürlich bei technischen Themen sowohl bei der Post-Production-Plattform als auch Integration in Remote Recordings. Die Sachen werden sicherlich weitergehen und auch weiter begleiten. Insofern bleibt mir nur euch alles Gute, viel tolle Erfahrung und viel Freude beim Podcasten weiterhin zu wünschen. Und ich bleibe auch dabei, ein Audio-Barcamp finde ich toll. Und ich würde mich wahnsinnig drüber freuen, wenn wir uns irgendwann auch mal auf einer echten Dachterrasse im echten Leben wieder treffen würden. Insofern, heute remote und demnächst vielleicht mal in Persona. Vielen Dank.
Danke dir.
Danke dir. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.